Ich bete mit uns noch. Lieber Vater, danke, dass du hier bist, ja, dass du dein Reich baust und dass du uns als lebendige Steine dabei haben möchtest. Ja, du könntest hier alles auch alleine machen, aber du möchtest das in Gemeinschaft mit uns tun und ich danke dir, dass du uns ausstattest und ich bete, Herr, dass du uns ja neu begeisterst von dem, was du tust, dass wir Anteil haben an dem, was du tust, dass wir mit dir gehen. Danke, dass du redest, macht unsere Herzen auf, veränder unser Leben. Danke. Amen. Ja, bist du manchmal auch sprachlos? Sprachlos, wenn es darum geht, Jesus ins Spiel zu bringen. Ja, wie fängt man am besten an? Wie kann man eine Brücke bauen, dass der andere zumindest für einen Moment mal zuhört? Wann ist der richtige Moment? Habe ich auch genug Argumente parat? Kann ich es richtig erklären? Was werden wohl die anderen denken, wenn ich anfange, jetzt von Jesus zu reden? Wir haben in Deutschland so viel Freiheit, doch warum habe ich so oft Angst? Den ersten Christen ging es nicht viel besser. Wir haben gerade schon den Text aus der Apostelgeschichte gehört, aber die erste Gemeinde in Jerusalem, sie hat es wahrlich nicht leicht. Eine kleine Gemeinde von vielleicht 120 Gläubigen war das, eine religiöse Sondergemeinschaft und da waren noch die Römer, sie sollten eigentlich für Ruhe und Ordnung auch im Land sorgen, aber dieser Justizskandal, wo der Mob rief, kreuzige ihn, hat gezeigt, wie leicht auch diese Besatzungsmacht zu manipulieren war. Ja, als Minderheit hat man Gegner. Da draußen die Masse der Juden, drinnen auch Juden, aber doch eben anders. Wie kann man so, in so einem Umfeld überhaupt Zeuge für Jesus sein? Wie kann Gottes Gemeinde da wachsen? Ja, bin ich nicht oft auch sprachlos? Geht es mir nicht manchmal so wie vielleicht Mose? Der hatte einen Auftrag, aber Mose, er konnte nicht reden, sondern er stotterte nur, heißt es bei ihm. Oder Jona, der hatte auch einen Auftrag, aber anstatt dem nachzugehen, machte er eine Reise nach Spanien. Gideon hat auch einen Auftrag, aber er braucht immer wieder Zeichen, weil er so zögerlich ist und Gott so wenig vertraut. Dann haben wir Leute wie Petrus im Neuen Testament, die aufstehen, große Worte, und dann verleugnet er doch Jesus. Ja, wie können wir so überhaupt Zeuge sein? Was für ein Zeugnis sind wir denn in der Welt, wenn wir uns anschauen? Doch die gute Nachricht heute ist, worum es in der Predigt geht, Gottes Plan wird verwirklicht. Gott macht sein Ding und da hält ihm auch nichts auf. Dein ganzes Versagen, die ganzen Probleme, die ganzen Schwachheiten, sie können Gott überhaupt nicht aufhalten. Du bist dabei, sein Plan wird real. Und dieses Pfingstwunder, von dem wir schon gelesen haben oder gehört haben, das zeigt uns, dass Gottes Triumphzug in dieser Welt in die zweite Runde geht, weil Gott seine Gemeinde belebt. Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen, nämlich aus Apostelgeschichte 2, ein paar Verse davor, von dem, was wir schon gehört haben. Da heißt es: Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in den Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Gott belebt seine Gemeinde und das gerade währenddessen in Jerusalem eines der größten fröhlichen nationalen Volksfeste über die Bühne geht, könnte man sagen. Das Pfingstfest, aber es war damals so eine Art eigentlich Erntedankfest, also wirklich ein fröhliches Fest und Menschen aus aller Welt sind zu Gast und ein Höhepunkt jagt den anderen. Aber die Gemeinde, wo ist sie? In der Gemeinde scheint es ein bisschen vorbeizugehen. Der ganze Trubel, der da draußen ist, erscheint gar nicht so sehr, sie zu motivieren. Sie hocken in ihren Zimmerchen, in diesem Obergemach und beten. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern, heißt es in der Apostelgeschichte 1, Vers 14. Ja, was treibt diese junge Gemeinde ins Gebet? Jesus, er war von ihnen gegangen. Er hatte ihnen ein Versprechen zurückgelassen, nämlich, dass er den Heiligen Geist senden würde, den Tröster, den Beistand. Nur keiner wusste so genau, wie lange würde das dauern. Jetzt waren schon 50 Tage vorbei, eine lange Zeit des Wartens, des Schweigens. Eine Zeit der Probe, der Bewährung vielleicht auch. Ja, wie ist es, wenn Gott schweigt? Kann man da manchmal nicht doch ein bisschen verunsichert sein? Kommt er wirklich? Wie ist es, wenn man Gott nicht fühlt? Und da draußen auf den Straßen, dieses Volksfest, wird es wieder vielleicht so einen Mob geben, der uns überrollt? Ist man nicht vielleicht sogar ärgerlich auf Gott, weil es so lange dauert? Rechnen wir noch mit Gottes Wirken? Hat nicht der Lauf der Dinge ja alles unter seiner Fuchtel? Regiert nicht der Teufel unsere gottlose Gesellschaft? Die Gemeinschaft ist wichtig. Sie ermutigen sich, sie beten, sie stärken einander. Keiner fehlt. Überraschend, unvorhergesehen, plötzlich, Gottes Einreifen kommt, und zwar anders als vermutet. Der Heilige Geist kommt, unverwechselbar, sichtbar, und zwar auf alle. Die Gegenwart Gottes wird durch diese Auditionen und durch die Visualisierung in beeindruckender Weise begleitet. Da ist ein mächtiges Brausen eines Sturmes, was die Kraft Gottes demonstriert. Da ist Feuer, welches die Reinheit und die Heiligkeit Gottes zeigt. Da sind feurige Zungen, die etwas ja von dem unsichtbaren Wirken Gottes plötzlich sichtbar werden lassen. Jeder wird befähigt. Jeder wird sprachbegabt. Sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden, und keiner ist dabei ausgelassen. Überrascht dich das, dass vielleicht der Heilige Geist auf alle kommt, auf Kleine wie auf Große, wie Schwache wie Starke? Ist es nicht oft so in unseren Gemeinden oder in der Gemeindelandschaft, auch in Deutschland, dass es nicht immer die Großen sind, große Prediger, die Menschen wirklich bewegen können, wenige Evangelisten, wenn überhaupt noch Leute zum Glauben kommen, dann bei ihnen? Und auch in der Gemeinde sind sie immer die großen Mitarbeiter, die den Laden schmeißen? Nein, ist es nicht. Gott begabt und befähigt jeden. Und dieses Zeugnis der Gemeinde, das bewegt die Menschen. Lesen wir einen nächsten Abschnitt. Da heißt es: Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese da, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Szenenwechsel. In den ersten vier Versen ging es gerade um die Schwachheit der Gemeinde und Gottes Wirken. Jetzt geht es um die Menschen, was sie wahrnehmen. Die Gläubigen in diesem Obergemach, sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Es scheint so ein lauteres Gemurmel oder Getummel zu werden. Neugierig kommen die Zuschauer von außen hinzu. Man muss dazu wissen, in Jerusalem lebten viele mehrsprachige Juden damals. Es gab auch viele Migranten aus dem Ausland, die nach Jerusalem konvertiert sind oder gekommen sind. Es galt als eine Ehre für die Juden, den Lebensabend im heiligen Land, im heiligen Jerusalem zu verbringen. Und tausende Pilger waren natürlich auch noch da. Ja, wie viele Sprachen wird es in Jerusalem denn da gegeben haben, wenn da so ein großes Volksfest über die Bühne läuft? Wie viele Sprachen sind hier in Öschelbronn, Niefern vertreten? Weißt du das? Hast du dich schon mal informiert, beim Amt vielleicht, oder hast du mal eine Umfrage gemacht? Wen stellt uns Gott eigentlich vor die Haustür? Wie viele Dialekte wird es hier wohl geben? Ich habe euch eine Karte hier mitgebracht, und zwar zeigt diese Karte das griechische Großreich unter Alexander des Großen. Und das ist wichtig, um dieses Sprachwunder richtig zu verstehen, weil diese Ausdehnung, also von Griechenland bis hin nach Indien, war die Ausdehnung. Und in diesem braunen Bereich, da war Griechisch die Weltsprache. Also auf den Ämtern oder im Handel wurde Griechisch gesprochen, ein vereinfachtes Griechisch, Koine sagen wir dazu auch. Das war sozusagen die Zweitsprache. Die Menschen hatten trotzdem ihre, also örtlichen, regionalen Sprachen gehabt, aber die meisten konnten Griechisch. Und das ist wichtig, weil es geht bei diesen Sprachwundern nicht um irgendwelche erfundenen Sprachen, sondern es ging um die Frage, was ist die Herzenssprache der Menschen, ihre Muttersprache. Die Muttersprache gibt Identität. Die Muttersprache, sie gibt Sicherheit. Sie ermöglicht mir, Beziehungen zu bauen, die ich sonst auf anderen Ebenen nicht haben könnte, weil ich habe Ausdrucksfähigkeit. Ein Beispiel dazu. Ich war vor 15 Jahren mal in der Ukraine gewesen und ich kann kein Russisch, überhaupt nicht. Das war ein kurzer Missionsansatz und wir mussten immer mit Übersetzer arbeiten. Eines Tages gehe ich in den Gottesdienst, in eine kleine Gemeinde. Ich verstehe nichts. Und trotzdem, plötzlich, die Choräle. Ich erkenne sie wieder. Die ganzen Lieder, die sie singen, ich kenne sie aus meiner kleinen Gemeinde in Berlin. Und wir haben mitgesungen als Deutsche. Sie auf Russisch, wir auf Deutsch. Da stand ein kleines Klavier dort. Und ich habe den Ältesten da gefragt, ob ich den nächsten Sonntag da nicht spielen könnte. Kein Problem, kann ich machen. Und am nächsten Sonntag habe ich mich an das Klavier gesetzt und habe gespielt. Sie haben auf Russisch gesungen, ich habe einfach die Melodie gespielt. Und wir waren ein Herz und eine Seele, kann man sagen, weil die Melodie des Herzens stimmte, die Anbetung zu Gott. Ja, was ist die Herzenssprache der Menschen um uns herum? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Was brauchen die Menschen, damit wir in ihr Herz sprechen? Was berührt sie? Aber die Stimmung, die kippt. Sie sind nicht ganz zufrieden. Es begeistert sie einerseits, dass da jemand da ist, der auf ihrer Wellenlänge spricht. Ja, wie kommt es, dass gerade diese galiläischen Juden da diese Fähigkeit des Sprachenredens haben? Die haben doch sonst doch keine Ahnung. Man muss wissen, die galiläischen Juden waren eine Randgruppe, die kein so hohes Ansehen genoss. Ich habe euch noch eine Karte mitgebracht. Und diese Karte zeigt uns jetzt das römische Weltreich. Der Bibeltext, der nennt dann verschiedene Städte. Die kann man sich auf der Karte besser vorstellen, als wenn ich das jetzt lesen würde. Diese ganzen roten Punkte auf der Karte sind nicht nur einfach Städte, sondern diese roten Punkte, das sind Orte, an denen man weiß, dass da schon jüdische Synagogen existierten in diesen Städten. Und der Bibeltext nennt diese grün unterlegten Bereiche, von wo, aus welchen Regionen die Menschen alle nach Jerusalem kommen. Also tatsächlich, aus der ganzen Welt sind die Menschen zu Gast bei uns. Und dann heißt es in Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Wo hat Gott in deinem Leben Frieden gebracht? Wo hat er dich verändert? Wo ist Neues geworden? Wo sind die großen Taten Gottes in deinem Leben sichtbar? Und möchtest du davon erzählen? Gott gebraucht nicht immer die großen Leute, wie wir manchmal so meinen. Diese geografischen Begrenzungen, die wir auf der Karte sehen können, diese Entfernung, die sind für Gott gar kein Problem. Aber auch die persönlichen Begrenzungen, die wir haben, jeder Einzelne für sich, sind für Gott auch kein Problem. Manchmal gibt er uns Hilfe. Der Mose, der hat einen Rhetoriker an die Seite bekommen, den Aaron. Der Jonas, der hat einen Fisch mit Kompass bekommen. Der Gideon hat ein bisschen Morgentau bekommen und der Petrus die Hand. Manchmal braucht es solche speziellen Momente, aber prinzipiell gilt, Gott stattet jeden aus. Und wäre es nicht schön, wenn wir hier in der Gemeinde nicht noch mutiger, nicht noch lebensnaher, überzeugter Zeugnis geben könnten, damit Menschen sich einladen lassen, dass wir nicht noch mutiger auch Zeugnis geben könnten von dem, was Gott in unserem Leben getan hat und immer noch tut. Wie wäre es, wenn Gott jemand aus der Gemeinde vielleicht Persisch, Türkisch oder Arabisch in den Mund legt und es würde genau das geschehen, was Jesus gesagt hat zu den Jüngern: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Ja, die Welt vor der Tür, die Welt zu Gast bei uns. Die Jünger oder auch die erste Gemeinde, sie brauchten keine Reisekosten auf sich zu nehmen. Die Menschen waren ja schon hier, wie auch bei uns. Und dann heißt es weiter: Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Überrascht, entsetzt, verlegen, bestürzt. Das sind nicht gerade positive Reaktionen, die wir uns wünschen oder erhoffen. Ja, die Herzenssprache, sie trifft die Menschen, aber die Reaktion, wie reagieren die Menschen bei uns, wenn wir Jesus ins Spiel bringen? Und wie gehen wir mit diesen Anfeindungen vielleicht auch um? Der Bibeltext verschweigt uns nicht, dass es durchaus Kontra geben kann in der Missionsarbeit. Wenn du als Christ die Wahrheit sagst auf dem Arbeitsplatz, wenn du dich für die Schwachen einsetzt, dann gibt es Gegenwind. Ja, vielleicht bist du denn nicht nur ein Spielverderber, sondern vielleicht wirst du dann sogar Zielscheibe des Mobs. Ja, Petrus tritt dann auf und er ergreift das Wort. Dann trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert der Petrus 2 Bibelverse aus dem Alten Testament und da heißt es: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Ja, Petrus steht auf, er wird zum mutigen Verkündiger und er sagt: Eigentlich sind wir Christen ziemlich normal, man macht in der Regel noch nicht um 9 Uhr morgens ein Saufgelage. Aber er hält sich gar nicht so lange mit diesen vorgeschobenen Interpretationen auf. Ja, was haben die Menschen bei uns vielleicht auch für vorgeschobene Interpretationen oder Einwände? Er kommt ziemlich direkt zum Punkt der Sache und er sagt: Alles, was ihr heute erlebt und seht, das ist von Gott gewollt und auch gewirkt. Es geht Petrus nicht um das ganze äußere Tamtam. Es geht nicht um die Feuerzungen. Es geht nicht um dieses Getöse, diesen Sturm. Es geht auch nicht um das Reden in Sprachen. Das tritt so ziemlich nebenbei in den Hintergrund. Er spricht nicht von einem Event-Christentum. Aber er sagt: Pfingsten, das, was ihr jetzt seht, das ist der Moment, wo Gott anfängt, durch seine Gemeinde, durch dich und durch mich in dieser Welt zu wirken. Er befähigt uns, sein Zeuge zu sein. von ihm zu reden, von seinen großen Taten zu berichten. Pfingsten, das ist der Moment, wo Gott seine Geschichte neu schreibt oder weiterschreibt. Sind euch die Possessivpronomen in den Versen aufgefallen? Ich habe sie euch unterstrichen. Im Vers 18, da wird Gott ganz persönlich. Also im Vers 17, da spricht er ja Israel an, also eure Söhne, eure Töchter, Israel. Aber im Vers 18, ja, auch über meine Knechte, über meine Mägde werde ich meinen Geist ausgießen. Selbst die Kleinsten erfüllt er mit seinem Heiligen Geist, dass sie für ihn Licht und Salz in dieser Welt sein können. Die Apostelgeschichte, sie nimmt uns mit auf diesen Triumphzug Gottes. Wir haben von diesem Wunder schon gehört vorhin. 3000 Menschen kommen zum Glauben, aber dieses Wunder, das endet ja nicht mit der Apostelgeschichte. Die Gemeinde Jesu ist heute in unserer Zeit nie größer gewesen. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Befähigung Gottes. Wie können wir Zeuge sein für ihn? Wie kann unsere Gemeinde wachsen? Zunächst, es ist Gottes Sache. Es ist sein Wirken, es ist sein Wille. Aber wir können uns von ihm anstecken lassen. Wir können uns von ihm in den Dienst nehmen lassen. Wir können von ihm erzählen, von seinen großen Taten. Du musst kein großer Evangelist sein, kein großer Rhetoriker. Du musst auch kein großer Prediger sein. Aber das, was Gott in deinem Leben gemacht hat, lass es raus. Zu den Menschen. Und nicht nur allgemein, ja, Gott vergibt, er heilt, sondern mach es konkret. Sei authentisch. Zeig den Menschen, wer Gott in deinem Leben ist. Zeig Flagge. Ja, wie ist deine Einstellung zur Mission? Siehst du diesen Auftrag? Siehst du die Schönheit, wenn Gott Menschen verändert und erneuert? Ja, wenn Gott diese kleinen Galiläer da mit Gaben ausstattet, sprachfähig macht, wie viel mehr macht er uns heute sprachfähig? Und am Ende wird es dann so sein, wie es in der Offenbarung heißt. Und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.